Technologie entwickelt sich auf dem einen Gefühl irgendwie viel schneller, als wir das Gefühl haben, mit klarzukommen, und auf der anderen Seite so viel langsamer, als wir denken.
Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast mit Uli Oehrnig und mit mir, Markus Kuckertz. Hallo, lieber Uli.
Hallo, lieber Markus.
Heute sprechen wir über die transformative Rolle der künstlichen Intelligenz in der heutigen Fertigungslandschaft. Zu Gast ist Dr. Lydia Nemetz. Schön, dass du heute bei uns bist, Lydia.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Unser heutiger Gast ist Dr. Lydia Nemetz, die Leiterin des AI Accelerators der Zeiss-Gruppe. Mit ihrem Team von mehr als 30 Expertinnen und Experten arbeitet sie eng mit den Geschäftsbereichen zusammen, um voll funktionsfähige Machine Learning-Produkte zu entwickeln. Lydia kommt aus der akademischen Forschung im Bereich des Hochleistungsrechnens und der Entwicklung numerischer Algorithmen, unter anderem bei der Max-Planck-Gesellschaft und der Technischen Universität in München. Bevor sie zu Zeiss kam, arbeitete sie als Senior Data Scientist bei Knorr Bremse. Lydia, natürlich haben wir uns im Vorfeld mit dir beschäftigt und du stellst folgende Thesen heute hier zur Diskussion. Du sagst, künstliche Intelligenz wird in Zukunft Produktionsfehler nicht nur erkennen, sondern auch selbstständig beheben, schneller als bisher. Dann sagst du, in intelligenten Fabriken der Zukunft wird KI eigenständig Prozesse verbessern, um Effizienz, Output und Qualität zu steigern. Und zu guter Letzt sagst du, mit Einzug der KI in die Produktion wandeln sich die Arbeit in der Produktion von der Maschinenbedienung hin zu Planung, Überwachung und Training der künstlichen Intelligenz. Uli, wir haben in den letzten Monaten immer wieder über die transformative Rolle der künstlichen Intelligenz gesprochen. Was sind denn so die Erfahrungen, die du persönlich zu dem Thema in letzter Zeit gemacht hast? Gibt es irgendwas Süßes, Neues, mit dem du uns hier inspirieren kannst?
Es gibt zwei Phänomene, die immer wieder auftreten, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Das eine ist, wie allgemein bei Technik, komplette Überschätzung der Technik, ja, bis hin zu Halluzinationen, was häufig sehr auch in Senior-Management-Positionen passiert. Und dann tatsächlich die Realität, also gerade das exponentielle, ich sag mal, Wachsen von Lösungen und auch gleichzeitig das Anwendung von Lösungen. Weil wenn du heute so ein Stück weit guckst, ich meine, am Ende reden wir über Mathematik und da wird Lydia uns gleich ja nochmal viel, viel mehr erzählen. Ja, ist ja nichts Dramatisches, aber ich hatte jetzt, die letzte Woche hatte ich ein bisschen Kontakt zu so ein paar wirklich netten Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ging es darum, tatsächlich, es gibt ja so eine Altersblindheit, die so auftritt, ne, wo du irgendwann, wo dein Auge immer schwächer sieht und so weiter, ja. Und das ist zum Beispiel ein super Startup, DeepEye heißt das, ja. Die haben sich damit beschäftigt, tatsächlich vorweg Annahmen zu treffen. Also wenn du quasi ein CT bekommen hast, also eine Computertomographie und der Körper quasi durchleuchtet wird, wie wahrscheinlich ist es, dass du an dieser Krankheit erleiden wirst und was sind gute Behandlungsmethoden? Also die haben sich wirklich zur Mission gesetzt, diese Altersblindheit quasi komplett zu managen, ja. Und das hat auch schon relativ viel Funding geschaffen, logischerweise, ja. Und die haben tatsächlich auch die ersten Erfolge, ja. Also das ist wirklich machbar. Und das ist halt das, wo ich sage, wenn wir tatsächlich große Daten haben, große Datenmengen haben, können halt solche Algorithmen tatsächlich Ergebnisse produzieren, die uns in der Menschheit, und da kommt mein Lieblingskredo, Tech for Good, tatsächlich helfen, unsere Gesellschaft besser zu machen. So, liebe Lydia, ne, jetzt hast du ja auch so ein Expertenteam mit ganz schön vielen Leuten, ja, und ich kann mir vorstellen, dass du im Unternehmen natürlich auch sehr umtriebig bist. Aber was mich natürlich am Anfang mal so ein bisschen interessiert, und das wollte ich jetzt überraschen, ist natürlich, wie du so die Menschen von deiner Mission begeisterst und auf diese Reise mitnimmst.
Ich glaube, die persönliche Freude an den Themen, die persönliche Freude an der Arbeit. Und ich habe ja den Luxus, ich arbeite für Zeiss, wir sind eine Portfolio-Firma, wir sind eine Hightech-Firma, wir sind eine Deep-Tech-Firma, wir haben unwahrscheinlich smarte Leute, die smarte Dinge tun. Es ist einfach ein Wahnsinnsspaß, denen zuzuhören, was sie so machen, woran sie so arbeiten. Und am Ende, das ist dann da, wo ich immer hoffe, dass wir helfen können, wo sind denn Probleme, die sie so mit den Dingen, die sie können und das Know-how, was sie haben, so an ihre Grenzen kommen. Und wenn das dann kommt, zusammen mit, wo du so fragst, klar, wir haben da ein Datenbanksystem, da zeichnen wir etwas auf, dann haben wir vielleicht irgendwie so den Anfangspunkt, wo man sagen kann, gemeinsam kriegen wir vielleicht was hin, um ein Problem schneller zu lösen, überhaupt zu lösen, mal zu probieren, was es für Optionen gibt. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen die Neugier und die Freude, bilde ich mir ein, die durchaus ansteckend sein kann.
Das ist sie, definitiv. Jetzt kommt natürlich so die nächste Frage, was war zuerst da, die Lösung oder das Problem?
Hier ist die Sache, ich komme ja aus der Grundlagenforschung. Was machen wir in der Grundlagenforschung? Also auch ganz stark so aus Materialsimulation. Wir sagen, wir hätten hier eine Lösung. Liebe Experimentatoren, habt ihr nicht ein Problem? Und wenn man Glück hat, und ich hatte ein paar Mal Glück in meiner Karriere, sagen die, tatsächlich, da haben wir ein Problem. Und da bumm, da bang, hat man ein gemeinsames Paper und freut sich. Als ich beschlossen habe, ich gehe aus der Wissenschaft raus, habe ich für mich beschlossen, ich möchte einen Beitrag leisten mit dem Wissen, was ich aufgebaut habe, mit Erfahrungen, mit den Dingen, die mir Spaß machen, ein letztendlich Probleme zu lösen. Das heißt, wir versuchen so als Mantra für uns als Team immer zu sagen, wir nehmen ein Problem auf der Suche nach einer Lösung und wir haben bei uns im Team gewisses Know-how mit einem gewissen Werkzeugkasten. Der Werkzeugkasten sind Machine Learning Algorithmen. Und wenn wir sagen, hier sind Daten, hier ist ein Problem und wir könnten uns vorstellen, dass unser Werkzeugkasten hier was helfen kann, dann probieren wir es mal aus, ob wir es sehen. Und insofern, wir haben als Mantra tatsächlich das Problem auf der Suche nach der Lösung. Wir sind aber sehr neugierig, manchmal auch umgekehrt.
Bevor wir jetzt das Fernglas schnappen und in die ganz ferne Zukunft schweifen, kannst du uns Beispiele nennen, wo künstliche Intelligenz schon heute hilft, Produktionsfehler zu erkennen?
Ganz kurz zur Detour. Einmal ganz kurz, wenn wir Produktionsfehler sagen, was stelle ich mir jetzt mal darunter vor? Wir sind ja Zeiss und als Zeiss machen wir Linsen. Wir machen es für Mikroskope, wir machen Linsen für die Brille, wir machen Linsen in verschiedenster Form. Jetzt ein Produktionsfehler kann sein, dass auf der Linsenoberfläche ein Kratzer ist. Das ist möglich. Anderer Teil ist natürlich, wenn man sich jetzt mal wieder vorstellt, machen bei uns die Optiker, machen nicht wir, aber einfach nur für die Vorstellung. Man nimmt ein Brillenglas und das soll jetzt in ein Brillengestell eingepasst werden. Das heißt, jetzt muss ich schleifen außenrum. Und wenn ich einmal außenrum anfange zu schleifen, dann kann ja sein, dass aufgrund von Abnutzung des Geräts oder sonstiges dergleichen auf einmal das Endergebnis von dem, was ich schleifen wollte, nicht mehr so ganz passt. Also wir kennen das wahrscheinlich aus dem Privatleben. Wenn man mal eine Bohrmaschine hat und einen alten, eirigen Bohrer nimmt, dann nimmt man am besten eine Nummer kleiner, weil das Loch wird sowieso größer. Selbes Phänomen. Das ist auch ein Produktionsfehler. Und jetzt kann man sich da mal sagen, wie machen wir das denn, wenn ein Kratzer auf der Linse ist? Oder wie ist das bisher an vielen Stellen passiert? Jemand nimmt die Linse in die Hand, guckt, hält sie im Gewicht, sagt, oh, da ist ein Kratzer. Den können wir so nicht an die Kunden schicken. Jetzt kann man sich aber auch vorstellen, dass man ein Kamerasystem installiert, das am Ende des Tages auch auf diese Linse guckt und dann automatisch detektiert, da ist ein Kratzer. Und solche Systeme haben wir auch, sind dann so Computer Vision Probleme, die es da zu lösen gilt. Da haben wir auch inzwischen bei uns wirklich eine schöne kleine Plattform, die es dann auch den Produktionsleitern erlaubt, wenn ein Kratzer richtig erkannt wurde, das Bild mit hochzuladen, Modelle eventuell nachzutrainieren, weil sich vielleicht was geändert hat mit der Zeit, um dann wieder ein Stück weit zu beschleunigen, damit nicht irgendjemand diesen unfassbar langweiligen Job tun muss, 8 Stunden am Tag, zu sagen, hier ist ein Kratzer. Und das ist so ein Beispiel, wie man einen Produktionsfehler beheben kann.
Das heißt, das ist ja ein ziemlich physisches Geschäft, wie du das beschreibst. Und da stelle ich mir vor, wenn es dann in Zukunft um eine Fehlerbehebung geht, braucht man vor allem eine Menge Daten und ja auch irgendwie Sensoren, um ja das dann überhaupt zu verarbeiten. Ja, was gibt's denn da? Was ist denn da eure Vorstellung? Womit arbeitet ihr?
Jetzt mal kommend auf mein anderes Beispiel von Produktionsfehler. Wir stellen uns jetzt einmal vor, wir wollen ein Loch bohren. Und wir haben jetzt hier eine Maschine, die bohrt ein Loch nach dem anderen. Tak, tak, tak. Und jetzt möchten wir aber eben, dass nicht das passiert, was manchmal in meinem Privatleben passiert, dass das Loch auf einmal viel größer ist als mein Dübel. Und was kann man dort machen? Wir haben bei uns eine relativ langstehende Historie von Messtechnik, die wirklich tatsächlich per taktilen System, teilweise per optischen Systemen erkennt, wie groß ist denn, also jetzt zum Beispiel, wie groß ist so ein Loch. Was ich jetzt machen kann, wenn ich diese Daten einsammle in Echtzeit, das heißt, dann kann ich letztendlich, und hier kommt wirklich der Spaß, dann fange ich an zu kombinieren ein Industry-IoT-System, weil es muss ja ein Datenfluss stattfinden, direkt an meiner Produktionslinie, genau dort, wo ich jetzt dieses hypothetische Loch bohre. Das Ganze muss ja integriert werden in die echte physische Messtechnik, die wirklich sagt, mein Loch wird kleiner, mein Loch wird größer. Ich muss ein Stück weit in ein virtuelles Modell aufbauen. Das ist dann der Software-Teil. Und dieses virtuelle Modell muss ja letztendlich erstmal wissen, wir wollen hier ein Loch und wir wollen ein Loch in dieser Größe haben. Und jetzt kann ich, wenn ich diese Teile habe, da brauche ich dann die richtige Sensorik, ich brauche die richtige Messtechnik, ich brauche das richtige IoT-Setup, denn hier reden wir ja, wir wissen ja alle, wie schnell man so ein Loch mal bohrt, ja wirklich Echtzeitsysteme, also Systeme, die wirklich konkret reagieren können innerhalb einer sehr kurzen Zeit. Wenn wir es 3 Tage später wissen, ist das Loch schon zu groß. Und wenn man das schafft, zusammenzubringen, dann kann ich in Echtzeit mitkriegen, warte mal, hier fängt mein Loch an, eiermäßig zu werden, weil das kennt man auch, wenn der Bohrer nicht mehr ganz, fängt es erst ein bisschen an zu eiern. Wenn ich das oft genug mache, dann kann ich mein System darauf trainieren, dass es das erkennt. Und hier kommt jetzt der ganze Spaß, denn relativ häufig kann man das, wenn man das weiß, nachkorrigieren. Also entweder im schlimmsten Fall, ja, man sagt, also um jetzt mal in dem Beispiel die Lydia mit der Bohrmaschine zu bleiben, man sagt der Lydia, du nimm mal einen Bohrer nur mal kleiner, weil sonst wird dein Dübel nicht passen. In einem Produktionsumfeld würde man eventuell sagen, hey, du müsstest dein Gerät nachkalibrieren. Da brauchen wir dann man kann sich vorstellen, dass so ein Kalibrierungsvorgang automatisch getriggert wird. Man kann sich vorstellen, dass man hier einen Human in the Loop möchte, sagen, hey, Prozessingenieur, guck mal nach. Ich System glaube, hier muss nachkalibriert werden. Das muss man abwägen. Wie oft passiert so etwas? Wie gut ist mein System? Aber dann kann man auch einfach durch die Häufigkeit, mit der man im Idealfall so ein Loch bohrt, einfach sagen, statistisch betrachtet, wenn das Ding anfängt zu eiern, tut's meistens in die linke Ecke. Ich steuere jetzt mal nach, indem ich die Umdrehungszahl reduziere, indem ich die Höhe, also ne, wie tief gehe ich mit dem Bohrer rein oder raus, variiere. Da gibt's ja verschiedene Parameter, die man justieren kann, was wir, wenn wir bei dem Bohrmaschinenbeispiel bleiben, intuitiv so ein bisschen tun. Wir ruckeln so ein bisschen. Und da kann dir die Statistik ein Stück weit helfen. Sicherlich ist es dann ein komplexer Machine Learning Algorithmus, aber unter der Haube ist es letztendlich die Statistik der zugrunde liegenden Daten. Genau diese Einstellungen ganz fein Stück für Stück nachzujustieren, damit man am Ende genau das Ergebnis hat, was man haben wollte. Und das sind Systeme, die wir bei uns in der Entwicklung haben. Und auch tatsächlich dieses Jahr, und da sind die Kollegen super stolz drauf, es wird jedes Jahr so ein Microsoft Intelligent Manufacturing Award verliehen. Und im Bereich Scale, genau für so ein Thema, genau für so eine Lösung, haben wir tatsächlich auch diesen Award jetzt gewonnen.
Da geht es natürlich dann auch relativ schnell um viel Geld, weil ihr das ja nicht im digitalen Raum nur ausprobiert, sondern sicherlich dann ja auch mit dem Rohmaterial arbeitet. Wie kann denn dann verhindert werden, dass künstliche Intelligenz autonom Fehlentscheidungen trifft oder ja Falschmeldungen auslöst?
Ich denke, was einem nichts anderes übrig bleibt, ist testen, 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 testen und lernen von Industriebereichen, die diese Fragen schon immer hatten. Also wenn ich jetzt, wir bei Zeiss haben den Medizinsektor, da geht es ja letztendlich auch ein Stück weit darum, nicht wahr, wie können wir gewährleisten, dass unsere Medizingeräte im Rahmen der Regulation genau das tun, was sie tun sollen. Und dadurch, dass jetzt nicht jeder Mensch gleich ist, gibt es da ja auch Schwankungen. Und ich denke, da kann man wahnsinnig viel lernen. Wie wird denn hier sichergestellt, dass das System das erfüllt, was man von ihm erwartet, dass es erfüllt? Und im Zweifel bin ich ein riesengroßer Fan von Human in the Loop. Also wirklich den Mensch immer mit drinnen behalten. Und wenn man merkt, dass der wirklich, und das kann ich ja digital alles tracken, den Datensatz kann ich ja einsammeln, der klickt eigentlich nur auf okay. dann muss ich halt abhängig von welche Werte stehen dahinter sagen, also die letzte halbe Jahr gab es einmal einen Fall, wo er nicht auf OK gedrückt hätte. Und in dem Fall wäre ein Schaden von 3 Euro entstanden. Aber dafür haben wir so und so viel Geld ausgegeben, damit eine Person ständig auf einen OK-Button drücken darf. Lass uns diesen Loop rausnehmen und das voll automatisieren. Und ich glaube, die Herausforderung hier ist, für sich Klarheit darüber zu haben, wann ist OK genug. Also wie oft muss das ein halbes Jahr sein und darf da nur einmal ein Problem aufgekommen sein? Muss das ein Jahr sein und es darf nie ein Problem aufgekommen sein? Ich glaube, das ist die Herausforderung, da den richtigen Maß zu finden.
Ich bin ein großer Freund davon, Human in the Loop, ja, und auch gewisse Dinge zu automatisieren und damit auch, ich sag mal, solche Algorithmen in der Wahrscheinlichkeit zu trainieren. Aber für Menschen ist das ja manchmal, fühlt sich das erstmal ja ein bisschen komisch an, ne? Weil du musst okay drücken und weißt aber, wenn dir das jetzt nicht so häufig passiert, ist die Tätigkeit, die du vielleicht lieb gewonnen hast, nicht so toll mehr und nicht mehr so relevant für dich. Was macht ihr mit den Menschen? Also wie sprecht ihr die Menschen an und erklärt denen und helft denen ein bisschen, das zu verstehen?
Die gute Nachricht hier an der Sache ist, in den Fällen, wo das Stand heute wirklich schon relevant war, nehmen wir wirklich nervige Arbeit ab. Da hat man dann nicht so den großen Diskussionsbedarf. Schwierig wird es, das ist so das, was ich festgestellt habe, ein Stück weit schon nur diesen OK-Button zu drücken, kann man einfach als ein, die Person wird zu einem Datengenerator. Das fühlt sich nicht sehr wertstiftend an. Und noch schlimmer wird es das Ganze, wenn ich sage, ich fühle mich, so klassischer Fall, der große Traum von Predictive Maintenance, ob das jetzt beim Kunden im Gerät ist oder in der Produktion ist, der Traum lebt überall. Jetzt bin ich der Servicetechniker oder der Prozessingenieur, je nachdem, ob es extern oder intern ist, der als Aufgabe hat, sicherzustellen, dass die Maschine für die Kollegen voll einsatzbereit ist. Und jetzt plötzlich soll ich zum Datengenerator werden, indem ich detailliert einen langen Formular digital ausfülle, was ich jetzt hier alles sehe. Das heißt, der Kernauftrag, den ich eigentlich für mich empfinde, nämlich meinen Kollegen zu helfen oder meinen Kunden zu helfen, dass dieses Gerät richtig funktioniert, gerät in den Hintergrund, in den Vordergrund, gerät auf einmal auf irgendeiner digitalen Oberfläche, wahrscheinlich mit einer furchtbaren Maske, irgendwelche Informationen einzugeben, die irgendein Team irgendwo anders auf der Welt innerhalb vom Konzern vielleicht verwendet, um eventuell irgendwas damit zu tun. Und dann fühlt es sich sehr distanziert an. Es fühlt sich distanziert an für mich gegenüber dem Kollegen, den ich eigentlich helfen möchte mit meinem Job, mit meiner Rolle. Und es fühlt sich sehr distanziert an, für wen tue ich das denn jetzt hier eigentlich? Und ich glaube, das ist unfassbar schwierig. Und meine These hier ist, und manchmal glaube ich, kann es gelingen und manchmal kann es nicht gelingen, wenn wir nicht einen Weg finden, das so unauffällig und angenehm wie möglich zu gestalten, sodass der Mensch, der sagt, ich bin hier als Service-Experte, um sicherzustellen, dass deine Maschine passiert, dass dieser Mensch auch wirklich präsent sein kann, seinem Kollegen gegenüber, seinem Kunden gegenüber und die Informationen zwar eingesammelt werden, aber ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Ein Beispiel, wie das funktionieren kann. Wir haben da leider nur mal einen Prototypen ausprobiert, aber wie das funktionieren kann, ist, dass man sagt, bei all den Informationen, die vorab in den Systemen schon gesammelt wurden, was denn das Problem ist, was ist denn das Wahrscheinlichste, dass der Servicetechniker hier antrifft? Dass man statt den jetzt aufwendig irgendwas einfüllen zu lassen, mal so, was sind denn die Top 3 Dinge, die es vielleicht sind, sodass der relativ schnell sagen kann, ah, das zweite, ah, das erste, ah, das dritte und so hoffentlich dieses dieses Gefühl von ich bin hier nur da, um irgendwie Daten zu generieren für irgendjemanden, in den Hintergrund zu schieben und mehr ein im Vordergrund zu lassen. Ich bin hier für meinen Job, nämlich sicherzustellen, dass der Kunde oder der Kollege arbeiten kann.
Du sagst ja, in der Fabrik von morgen wird künstliche Intelligenz ständig Prozesse verbessern. Was unterscheidet denn eine Automatisierung von einer wirklich intelligenten Fabrik? Und habt ihr schon Beispiele entdeckt von KI, die Prozesse selbstständig anpasst und verbessert?
Ein Gedanke, der da so ganz stark durch die Welt momentan läuft, ist so diese Idee von Agentic Factories oder Darkroom Factories. Und wenn man sich mal mal liest oder es gibt auch YouTube-Videos, wie so eine Chip-Produktion in Taiwan läuft. Da siehst du keinen einzigen Menschen. Dann gibt es da schon auch sehr viel. Ob sich für welche Industrien sich das lohnt, ist eine andere Frage. Insofern denke ich, ist das mal so eine Komponente. Wenn man sich jetzt fragt, was unterscheidet das denn gegen all die alten anderen Automatisierungsaktivitäten, die wir in der Vergangenheit schon hatten? Ich glaube, eines der Punkte, wo das Ganze anders oder neu wird, ist die starke Integration von den Datenflüssen, die stattfinden. Und eine Methode, wie ich aus Datenflüssen Informationen rausziehe, die für mich relevant sind, ist Machine Learning. Und hier dann wirklich sagen, wir haben diese Datenflüsse, das ist diese ganze Industry IoT Initiative und Aktivität, die es gefühlt vor 10 Jahren ganz, ganz, ganz aktiv war. Das heißt, wir haben da inzwischen viel Know-how aufgebaut. Wie mache ich das gut? Wie kriege ich das hin? Und das jetzt wirklich aktiv zu nutzen, das ist jetzt so dann der nächste Schritt. Und wenn es mir dann gelingt, zu sagen, und hier ist schon das einfache Beispiel mit der Erkennung der Brillen, ein Kratzer auf dem Brillenglas, dass ich wirklich sage, ich stelle mir jetzt hier so ein typisches Automotive-Setup auf, nicht wahr? Ich habe hier ein Fließband und die mit Kratzer gehen, werden rechts abgebogen, die gehen nochmal zur Nachkontrolle und die keinen Kratzer haben, gehen einfach geradeaus in die nächste Verpackungsstation rein. Dann haben wir schon die erste Entscheidung, die KI getrieben ist. Und so können wir Schritt für Schritt da, wo wir sagen, Mensch, das könnte man, da könnten wir eine Lösung haben, das können wir automatisieren, wieder einen kleinen Baustein hinzufügen.
Uli, die Lydia spricht von Agentic Factories und Darkroom Factories. Wir haben ja auch lange gedacht, lass uns mal auf so Themen wie Automatisierung fokussieren, weil KI ist nicht so Science Fiction. Wenn ich das so höre, kommt das ja natürlich wieder ein bisschen mehr in die Richtung. Hast du andere gute Beispiele oder Beobachtungen, die du mit uns teilen kannst?
Ja, klar. Also gerade in großen Netzwerken, ne? Also gehen wir mal zu Telekommunikationsanbietern, hast du natürlich in den Netzwerkbereichen Petabyte an Daten, die jeden Tag real-time technisch durch die Gegend gehen. Ne? Und das, was da eigentlich schon eine ganze Zeit lang genutzt wird, ist natürlich Anomalieerkennung, also überall da, wo irgendein Muster zu erkennen ist, was nicht normal ist. Und damit logischerweise, jetzt kommen die anderen Machine Learning Algorithmen, ne, dadurch logischerweise entweder eine Reparatur durchzuführen, ne, was ganz schön ist, wenn du jetzt zum Beispiel so ein 5G-Netz siehst, ja, was ja zwei wesentliche Vorteile hat, neben der Bandbreite, kannst du halt auch das Signal slicen. Also das heißt, du kannst im Prinzip das Signal ausrichten auf den Punkt, wo es jetzt gebraucht wird. Und das kannst du vollautomatisiert durchführen. Ja, also da braucht keiner mehr irgendwie dran rumzufummeln und Kapazitätsplanung zu machen. Also früher war, ne, so bin ich auch aufgewachsen, Netzwerkplanung, muss Kapazitätsplan, muss gucken, wie die Kunden im Prinzip im Netz sich bewegen. Brauchst du alles nicht mehr. Geht automatisch. Ja, also der passt auch. Der Algorithmus passt auch automatisch die Kapazität an. Anderes Beispiel, was auch wirklich sehr schön ist, wir haben ja im Rahmen der Energiekrise, ne, ist ja gar nicht so lange her, ich weiß, im Moment redet keiner mehr so richtig drüber, aber wir hatten ja mal Energiekrise. Und dadurch, dass ein Großteil des Netzes virtualisiert ist, kannst du super schön nachts entlang deines Bedarfs das Netz fast auf null runterfahren und sobald du wieder Bewegung hast, wieder hochfahren. Ja, und das halt auch kapazitätstechnisch dynamisch anpassen. Ja, und das ist halt ein anderes Beispiel. Ja, und gerade wenn ich so an diese Beispiele denke, Human in the Loop versus Human on the Loop, ne, also hier oben, nämlich zu sagen, es gibt auch verdammt viele, also ich sehe das vor allen Dingen in so Security Operation Center, Network Operation Center, da sitzen viele Leute vor Bildschirmen, ne, und gucken halt, was passiert denn da und schubsen dann Daten von rechts nach links. Das sind Dinge, die eigentlich nicht hochautomatisiert sind. Ne? Also wo du immer noch Systembrüche hast und wo du halt genau mit so einer Automatisierung diese Systembrüche nehmen kannst. Und das, was Lydia eben gesagt hat, Agentic Systems, ist ja, dass du mehrere Agenten hast, die verschiedene Probleme lösen können. Aber die im Prinzip halt auch zusammenarbeiten. Ja, also die neueste steile These ist ja, der der neue HR-Beauftragte in Unternehmen wird der CIO sein, weil viele Agentic-Module im Prinzip Dinge machen und die halt im Prinzip irgendwie gemanagt werden müssen. Und das ist auch so, ja. Also du kannst nicht irgendwelche Agenten loslaufen lassen, ja, und hoffen, dass sie sich schon selber irgendwie managen, sondern du brauchst halt auch irgendwie eine Governance, die sicherstellt, dass das, was du erreichen wird, dann auch erreicht wird. Und also da gibt es schon ein paar ganz gute Bereiche, ja, und ein paar ganz gute Beispiele. Vor allen Dingen im Netzwerk, da strebt auch alles Richtung Autonomous Networks ein, ne? Also zu sagen, wie managst du das denn? Es gibt noch eine große Herausforderung, passive Elemente im Netzwerk sind darüber noch nicht so gut zu steuern.
Lydia, so eine Produktionsumgebung in der Fabrik, das sind ja oft auch gewachsene Strukturen. Welche technischen und organisatorischen Voraussetzungen sind denn notwendig und muss ich schaffen, damit KI überhaupt so tief in die Produktionsprozesse eingreifen kann?
Das ist tatsächlich eine wirklich große Herausforderung. Also eine Sache ist mal die Frage, was ist meine Zielsetzung? Möchte ich einfach an einzelnen Knotenpunkten sagen, hier haben wir einen Knotenpunkt, also wieder Kratzererkennung auf dem Brillenglas, die wir jetzt automatisieren wollen. Dann haben wir ja eine sehr schöne lokale Thematik. Das heißt, was ich hier brauche, ist die Schnittstellen, also Datenschnittstellen zu den entsprechenden Geräten. Oder ich muss irgendwo die Daten aufnehmen. Das heißt, ich muss irgendwo, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, konkret eine Kamera installieren, die in der Lage ist, das Bild richtig aufzunehmen. Das lässt sich sehr schön auch in einem relativ langjährig gewachsenen Umfeld integriert bekommen. Nicht unbedingt einfach, aber es lässt sich sehr schön integriert bekommen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir stehen in der Mitte von einer Fertigung, die schon seit 80, 90 Jahren dort steht oder länger. Also das heißt, es ist über 175 Jahre alt, haben solche Sachen teilweise. Und unser Ziel ist jetzt, auf das Level zu kommen von einer Produktion, wie man sie in der Chipproduktion in Taiwan kennt. Dann reden wir von einem dramatischen Paradigmenwechsel. Und dieser dramatische Paradigmenwechsel, der lässt sich ganz, ganz schwer sukzessive hier mal ein Elementchen und dort mal ein Elementchen neu aufbauen. Da muss ich wirklich sagen, okay, die nächste Produktionsstätte, die wir hochziehen im Markt XYZ, die müssen wir komplett neu planen und müssen hier wirklich mit einem vollständig neuen Mindset anfangen, das hinzusetzen und aufzubauen. Jetzt habe ich deine Frage noch gar nicht beantwortet. Eines der Dinge, die uns als Machine Learning Team am meisten immer bisher wehgetan hat, sind Datenschnittstellen. Also ein Schlagwort, was mir hier einfällt, und ich bin hier kein Experte. Wenn man mal seine komplette Produktion auf OPCUA umgestellt hat und angesetzt hat, viel erreicht. Wenn jede einzelne Datenschnittstelle an jedem einzelnen Schritt irgendwie handgebastelt und geschustert ist, schmerzhaft. Das heißt, Standardisierung ist auf jeden Fall ganz, ganz großer Hebel.
Es sind ja nicht nur die Produktionsumgebungen, die sich da stark verändern, sondern eigentlich ja auch das ganze Unternehmen. Welche kulturellen Hürden sind denn da zu überwinden, wenn ich mir das so anhöre? Das ist ja auch mit einer rasanten Geschwindigkeit verbunden, wie das passiert. Das heißt, der Faktor Mensch, wir haben da eben ja schon ein bisschen was gesagt. Wie kann denn sichergestellt werden, dass Mitarbeitende und das Management auf das Tempo der KI-Entwicklung vorbereitet sind?
Ich fürchte, da ist KI-Entwicklung gar nicht so das Einzelne. Das ist so ein bisschen das, was wir erleben. Technologie entwickelt sich fortlaufend und immer und es ist so grotesk. Technologie entwickelt sich auf dem einen Gefühl irgendwie viel schneller, als wir das Gefühl haben, mit klarzukommen und auf der anderen Seite so viel langsamer, als wir denken. Und das ist so ein bisschen die Krux. Was ich teilweise erlebe, ich auch jetzt gerade, wenn ich an meine frühere Zeit bei Knorr-Bremse denke, eine der großen Herausforderungen, die wir haben, ist, ganz, ganz viel Know-how steckt in den Köpfen von Kollegen, die in den nächsten 5 Jahren in den Ruhestand gehen. Und es gibt nicht wirklich Nachwuchs, die da in die Fußstapfen treten, denn es gibt gar nicht mehr so viele Kollegen, die wirklich sagen, ich bin die letzten 15 Jahre wirklich der Mensch, der sich genau für dieses Detail im Service, genau für die in die Fälle richtig tief reinfuchst, und ich bin der, um jetzt mal beim Knorr-Bremse-Beispiel zu bleiben, der in so einen Zugdepot reinkommt und schon am Schnurren des Zugs hört, oh, das muss das sein. Solche Alter, also ich hab's geliebt, wenn die mich mitgenommen haben, weil es der Wahnsinn. Die kommen da rein, sagen, oh, das ist das, und du denkst dir, was? Ich höre hier nur Lärm. Und diesen Nachwuchs gibt es kaum. Es gibt kaum nicht mehr so viele Menschen, die sagen, das ist das, dafür brenne ich so sehr, das mache ich jetzt die nächsten 10, 15 Jahre. Aber die Kollegen, die das damals gemacht haben, die gehen in den nächsten Jahren in Ruhestand. Und wie kriegt man es jetzt hin, zu sagen, wir fangen das mit Technologie ab? Theoretisch, sollte doch machen. Es gibt so starke Tools, es gibt so starke Sensorik, es gibt so starke Algorithmik, es gibt die Compute Power. Aber praktisch ganz, ganz schwer. Und das ist tatsächlich mehr so die Schwierigkeit, als dass ich sage, wir haben das Riesenproblem, wie kriegen wir die Leute schnell genug umtrainiert?
Also grundsätzlich ist viel, gerade was Technologie angeht und vor allen Dingen halt auch gerade KI oder, ne, also jetzt gerade auf Vorstandsetagen wird viel über Gen-AI philosophiert und halluziniert, ne, ist halt erstmal Aufklärung, ja, um ganz ehrlich zu sein, ja. Und viele dieser, ne, wie viel, all diese neuen technologischen Entwicklungen kommen immer mit so einem Angstgefühl dahin, ja, also zu sagen, boah, und, ne, also ich kenne noch die Bilder aus den 90er Jahren mit Robotern und alles wird ersetzt werden, alle Hallen werden leer sein, es gibt keine Arbeit mehr, ne. So, und das sind natürlich Geschichten, die ziehen ziemlich gut, weil es immer was Böses raufschürt, ja, und gleichzeitig aber auch eine gewisse Ohnmacht, die damit einhergeht. Also daher ist Aufklärung ein Ding. Das zweite, Lydia, genau was du sagst, Technologie ist am Anfang immer hoffnungslos überbewertet, ja, dann kommt die Ernüchterung und dann wundern wir uns alle, dass es durchgebrochen ist und plötzlich da ist, ne, und dann geht's aber richtig schnell, ja, und da tun sich dann Organisationen extrem mit schwer, wenn es so eine E-Funktion gibt, ne, haben wir auch erlebt, lieber Markus, ne. Da kommt WhatsApp, wir hätten WhatsApp kaufen können, wir haben gesagt, geh uns aus der Sonne, wir haben SMS und wir machen damit guten Umsatz. Puff, war er weg, ja, so über Nacht, ja, und da greifen auch, und das ist halt disruptiv, ne, da greifen auch diese typischen Mechanismen nicht mehr, wir senken mal den Preis, wir machen ein neues Angebot, es will keiner mehr, es ist weg, ja, und ich glaube, das ist schon nochmal so ein Stück weit auch so eine Mindset-Frage, ne, wie stelle ich mich eigentlich darauf ein, Veränderungen gut zu finden und mich darauf einzulassen, ja. Also daher glaube ich, aus meiner Sicht sind drei Elemente wichtig. Aufklärung, also Wissen, der Wille, sich verändern zu wollen, also mit anzupacken und eine Perspektive zu schaffen. Und das ist eine Unternehmensaufgabe. Das kann nicht einer machen, ja, aber dieses gleichzeitig an dieser Dreiklang. Also ich erlebe viel, ne, dass du im Prinzip Wissen verbreitest, dann hat HR, wird HR alleine irgendwo hingestellt, aber ihr müsst jetzt Perspektiven schaffen. Das kann HR oder die Personalabteilung nicht. Das muss das Unternehmen tun. Und die Unternehmensführung muss diese Perspektive darstellen. Ja, und dann klappt das auch. Und dann brennen auch Leute wieder für gewisse Themen. Ne? Also du kannst dich noch erinnern, ne? Eines unserer größten Veränderungen in einem unserer vorherigen Unternehmen, lieber Markus, war alte RPG-Programmierer, ne? Also das ist wirklich alter Mainframe. Ja, also wirklich alter Mainframe. Auf, ne? Und ich meine, OPCUA ist sowas ähnliches wie in der IT, Open APIs, ne, also offene Schnittstellen mit einem klaren standardisierten Format. Und du hast gesehen, als wir die Leute da mitgenommen haben und dafür auch begeistert haben, das waren die größten Evangelisten dieser offenen Plattform.
Ja, und das will natürlich dann auch ja keiner mehr lernen, der ambitioniert in so eine Karriere startet. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, Lydia, wie verändern sich denn vor allem dann in so einer Fabrik die Anforderungen an Beschäftigte, wenn KI im Alltag Maschinen und Produktion steuert? Das müssen die Leute lernen.
Eine der größten Dinge, um zu lernen, glaube ich, ist neugierig zu bleiben und offen zu bleiben auf das, was kommt. Und ich glaube, das ist das, ich glaube, wenn man das schafft, einfach so ein Stück weit so ein bisschen diese kindliche Neugier, diese kindliche Begeisterung zu erhalten für, was tut denn das, wie funktioniert denn das, dann ist, glaube ich, der größte Teil schon mal geschafft. Alles, was danach kommt, kriegt man dann hin. Denn wie gesagt, so schnell geht's dann am Ende doch immer nicht. Da hat man meistens doch relativ schön Zeit, sich mit reinzufinden und reinzuwachsen. Und dann, wenn man jetzt so an einem Produktionsumfeld abhängt, hängt es halt immer ein Stückchen davon ab, was sind denn eigentlich meine Tätigkeiten, was waren denn hier so meine Aufgaben? Bin ich der Prozessingenieur, der jetzt wirklich die Produktionslinie neu umdenken, neu designen muss? Vielleicht plötzlich mit so Softwaremenschen, die so Agents programmieren können, mit so Machine Learning Menschen, wie sie bei mir im Team sind, plötzlich zusammenarbeiten muss, die plötzlich eine ganz andere Sprache sprechen? Dann ist wieder so die Sache, wo ich denke, Neugier ist das beste Rezept, was man haben kann. Und so eine Offenheit, weil dann, wenn man voneinander und miteinander lernen möchte, und Ziele erreichen wird, dann klappt das, dann kriegt man das hin. Andere Frage ist natürlich, wenn man so Aufgaben hat, was sind auch so Themen, die wir, glaube ich, schon seit Langem haben, weil das Thema Automatisierung zieht sich ja schon, also wie auch Uli gesagt hat, seit den 90er Jahren gibt es so dieses Bild von der leeren Fabrik und außer jetzt Chip-Produktion in Taiwan wüsste ich nicht, wo es das sonst noch gäbe. Und wie teuer das ist, so eine Produktion hinzustellen, das muss ich erstmal lohnen. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, was ist denn hier so meine Aufgabe? Und umso repetitiver sie ist, so leichter lässt sie sich automatisieren. Ich stelle mir das sehr langweilig vor, weil da ist dann so die Thematik, kriegt man, also tatsächlich bei uns auch wirklich eine Thematik, wie viele Menschen kriegt man wirklich noch motiviert, so eine repetitive Aufgabe überhaupt zu übernehmen? Und insofern ist wieder die Hoffnung, dass die Automatisierung ein bisschen schneller hinzukriegen ist, tatsächlich durch den Arbeitsmarktdruck größer als die umgekehrte Richtung. Aber das ist, glaube ich, schon ein Problem, das sich so durch die gesamte industrielle Revolution durchzieht. Umso repetitiver das ist, was man tut, desto leichter lässt sich es automatisieren.
Ihr habt mit dem AI Accelerator ja sicherlich nicht nur ein gutes Portfolio von Ideen entwickelt, sondern viele dieser Dinge dann eben auch in die Umsetzung gebracht. Hast du für uns vielleicht noch ein gutes Beispiel, vielleicht auch was, wo erstmal was nicht so gut funktioniert hat und was ihr dann gemacht habt, oder auch gerne ein Erfolgsbeispiel, wo du uns vielleicht ein bisschen berichten kannst, wie sowas eben gut funktioniert?
Ich hatte jetzt kürzlich eine Unterhaltung mit einem Bekannten aus einer anderen Firma und der hatte mich gefragt, er hat gesagt, Mensch, Studie, wir haben auch so ein Data Science Team, aber irgendwie haben wir das Gefühl, die nehmen nicht so richtig Fahrt auf. Und in dem Kontext war so die Frage, was habt denn ihr gemacht? Und das ist so ein Ding, was jetzt bei uns einen wirklich positiven Effekt erzielt hat. Und das sind Root Cause Analysen. Also was sind Root Cause Analysen? Root Cause Analyse bedeutet, ich habe meine Produktionslinie und plötzlich tritt ein Fehler deutlich häufiger auf als zuvor. Plötzlich habe ich habe 12 identische Produktionsmaschinen, die mussten in die neue Produktionshalle geschoben werden. Plötzlich die Hälfte davon, egal was wir machen, schlechterer Output. Und dann haben Prozessingenieure, da gibt es verschiedenste Setups, wie die machen. Aber am Ende des Tages suchen die immer nach einer Analyse, was ist denn der Kernursprung der Geschichte. Da gibt es auch schon seit den 80er Jahren verschiedenste Ansätze, wie man solche Analysen macht. Und solange die schön paarweise korreliert sind, funktionieren die Ansätze fantastisch. Wenn man ein wirklich komplexes Gerät jetzt plötzlich vor sich hat, ist meist nichts mehr paarweise korreliert. Meistens relativ komplex. Was wir jetzt gemacht haben, ist mit den ganzen Bewegungen Richtung Explainable AI, Trustworthy AI und sowas, gibt es wahnsinnig viel Tooling, das es erlaubt, ein Machine Learning System zu durchleuchten. Welche Inputdaten hatten jetzt plötzlich hier welchen Einfluss? Und das ließ sich so richtig schön verwenden. Das heißt, man nimmt die Daten, man nimmt das Endergebnis, man trainiert letztendlich ein Modell, nicht um eine Vorhersage zu machen, sondern man wissen möchte, wenn wir jetzt mal die ganzen Tools, die so aus dem Umfeld Explainable AI, Trustworthy AI entwickelt wurden, und mal schauen, welche Inputdaten haben denn jetzt hier eigentlich dieses Ergebnis am stärksten vorhergesagt, dann kriege ich zwar noch nicht den Cause, also den Grund, aber ich kriege einen sehr starken Indikator, die 4, 5 Parameter, die scheinen hier einen starken Einflussfaktor zu haben. Dann in der Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Experten und den Prozessingenieuren. Ja, sagen, warte mal, das kennen wir schon, das kann es nicht sein, aber das scheint interessant zu sein. Da haben wir eine Idee. Und das war wirklich ein unglaublich starker Hebel für uns, erstmal Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und was das Schicke ist, wenn so eine Root-Cause-Analyse erfolgreich ist, ist das Problem erstmal behoben und gelöst. Und warum ist das so schick? Es ist so schick, weil es einen wahnsinnigen Wertehebel hat, ohne dass ich eine volle IT-Integration hinbekommen muss. Denn die volle IT-Integration ist wahnsinnig schwierig. Und das war also für uns so ein Erfolgserlebnis. Wir sind jetzt gerade dabei, herauszufinden, wie können wir das denn so gestalten und machen, dass der Prozessingenieur uns gar nicht mehr anrufen kann, sondern dass er diese Analysen eigentlich selber durchführen kann. Das ist jetzt so für uns der nächste Teil, dass man einfach sagt, Mensch, wir haben das jetzt echt ein paar Mal gemacht. Die Jungs und die Kollegen sind so fit. die sollten das im Selbstservice auch tun können. Und das ist jetzt so die nächste Herausforderung, die wir haben. Und dann kommen wir wieder in dieses IT-Integrationsthematik rein. Aber jetzt wissen wir ja, dass es wertstiftend ist. Jetzt wissen wir ja, dass es hilft.
Ich danke euch beiden vielmals für den spannenden Austausch. Und wie immer an der Stelle kommt die Frage, was ihr aus der Diskussion mitgenommen habt. Lieber Uli, möchtest du anfangen?
Ich fange jetzt sehr gerne an. Normalerweise schreibe ich immer drei Dinge auf, aber ich habe hier ein bisschen mehr aufgeschrieben. Aber ich versuche mal auf drei mich zu fokussieren oder es zu kondensieren. Was ich sehr geliebt habe aus dem ganzen Dialog ist, der Shift von Wissenschaft in quasi Industrie oder Produktion oder Wirtschaft ist der Shift von wir suchen nach einer neuen Lösung hin zu wir verstehen erstmal das Problem, was wir lösen wollen. Ne? Also das ist Nummer eins. Das zweite, was mich wirklich sehr auch nochmal nachhaltig begeistert hat, ist die Tatsache, die Neugierde zu erhalten. Also ich glaube, Menschen mit auf die Reise zu nehmen, hat immer was mit Neugierde zu tun. Und wie schaffe ich es logischerweise durch Experimentieren, halt auch die Möglichkeiten dieser neuen Welt so ein bisschen rauf. Also vieles im Moment, ne, gerade wenn du so in eine Dark Factory reinguckst, Kosten sparen, Kosten sparen, Kosten sparen. Die Dimension, was heißt denn das für mein Geschäft? Was kann ich eigentlich für neue Geschäftsfelder damit erwecken? Das braucht viel mehr Fokus, ja, weil nur allein mit Kosteneinsparung kann es kein Unternehmer halten. Du brauchst auch Innovation und das hilft es genau da auch. So, und das andere ist, und ich glaube, ein so ein großer Faktor für Innovation ist halt dieses Trustworthy Data, ja, allgemein die Frage, kann ich all den Themen, die mir gerade so um die Ohren fliegen, kann ich dem trauen? Da im Prinzip einen Fokus drauf zu setzen und dafür auch einzustehen, ist eine große Dimension da drin, ja, und also und natürlich habe ich was Neues gelernt, OPC-UA, ja, was in der IT im Prinzip nichts anderes ist wie Open Digital Architecture, ja, aber es ist auch ganz interessant, wie die verschiedenen Welten ihre Begrifflichkeiten haben, aber ich glaube, am Ende ist die eine Botschaft sehr klar, die dahinter steckt, du musst Standards schaffen, damit es halt logischerweise auch horizontal, ne, also über Geschäftsbereiche hinweg funktionieren kann.
Woran ich persönlich also regelrechte innere Freude hatte, ist, wenn Uli erzählt aus seinen Erfahrungen aus den Netzwerktechnologien. Was sind das so für Themen? Was sind das so für Lösungen? Und ich arbeite ja für Firmen, ne, die produzieren etwas, wenn es dir auf die Füße fällt, das tut weh. Und trotz alledem, die Fragen, die Probleme, wie kann man die angehen, die Gedanken lassen sich zu großen Teilen übertragen, lassen sich zu großen Teilen übernehmen. Und das bestärkt mich gedanklich so stark darin, man kann so viel voneinander lernen, egal was ist der Industriehintergrund, was ist der Bildungshintergrund, welchen Job hat man mal gemacht oder macht man gerade, weil es doch so anders und doch wiederum so gleich sein kann.
Vielen Dank, Lydia. Auch, dass du heute unser Gast warst. Wir bedanken uns bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast und auch die Einblicke und Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast.
Danke, hat mir viel Spaß gemacht, hier zu sein.
Das war der Digital Pacemaker Podcast mit Dr. Lydia Nemetz, der Leiterin des AI Accelerators der Zeiss Gruppe. Wer unseren Newsletter abonnieren möchte, kann sich auf digitalpacemaker.de registrieren und alle 14 Tage Updates erhalten. Weitere Informationen zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt uns jetzt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und verpasst keine unserer Folgen. Viel Spaß und bis bald, euer Uli und Markus.
Rock'n'Roll.